Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Erinnern Sie sich, vor kurzem, da gab es helle Aufregungen. Die AfD, die ist recht erfolgreich bei TikTok unterwegs, um für sich zu werben. Bei TikTok, wir wissen es, tummeln sich viele junge Leute und die anderen Parteien, die haben der rechtsextremen Partei dort lange das Feld überlassen. Man weiß nicht genau warum, aus Unkenntnis, Faulheit, vielleicht auch Unbeholfenheit, aber das ändert sich gerade. Eine Reihe von demokratischen Spitzenpolitikern hat den Hashtag Reclaim TikTok ernst genommen, eigene TikTok-Kanäle ins Leben gerufen, auch der Bundeskanzler. Er wirkt allerdings noch ein bisschen steif, um es mal vorsichtig zu sagen. Wie macht man das als Politiker, als Politikerin, bei TikTok glaubhaft und erfolgreich unterwegs zu sein? Darüber habe ich mit Johannes Hilje gesprochen, Politik- und Kommunikationsminister. Berater für verschiedene Parteien, Stiftungen und Unternehmen. Meine erste Frage an ihn: Wer macht das von den demokratischen PolitikerInnen ganz gut bei TikTok?
Tatsächlich hat mich zuletzt Agnes Strack-Zimmermann von der FDP positiv überrascht. Interessant finde ich das auch deshalb, weil die noch sehr skeptisch gegenüber TikTok war vor einigen Monaten. Da hat sie noch behauptet, dort könne man keine politische Kommunikation betreiben. Jetzt tut sie es selbst seit ungefähr 4 Wochen und macht das auch relativ gut, finde ich. Sie reagiert in ihren Videos auf andere Videos von Politikern, zum Beispiel vom Kanzler oder auch von Maximilian Krah von der AfD. Sie beantwortet Kommentare von Nutzerinnen und Nutzern in ihren Videos. Sie hat in den letzten Tagen eine relativ hohe Reichweite, weil es auf einer Veranstaltung von ihr in Ravensburg Störer gab vor der Bühne. Und da hat sie relativ gut gekontert, unter anderem mit dem Argument, der Demonstrant solle doch froh sein, dass er nicht in Moskau stehe, denn dort würde er sofort einkassiert werden. Und daran sieht man, finde ich, aber auch ganz gut, wer jenseits von TikTok schlagfertig und rhetorisch gewandt ist, der hat auch auf dieser Plattform einen Vorteil. Und da, finde ich, ist Strack-Zimmermann eigentlich ein gutes Beispiel.
Dieser Rhythmus und die Form der TikTok-Plattform, die werden immer wieder als Grund angegeben, warum Populismus und auch Halbwahrheiten besonders gut funktionieren. In der Kürze und in dieser Geschwindigkeit, da wären populistische Aussagen schneller zu produzieren, die würden mehr Likes und Interaktionen bekommen. Kann man das irgendwie zusammenfassen? Wie geht demokratische, faktenbasierte Politik in schnell im TikTok-Format?
Politische Kommunikation auf TikTok ist ein Spagat zwischen einer Zielgruppen- und plattformgerechten Ansprache auf der einen Seite und einem Mindestmaß an politischer Komplexität und auch Seriosität auf der anderen Seite. Also ich glaube, Politiker müssen dort weder tanzen noch irgendwie die Sprache und das Verhalten der Jugend imitieren. Aber die Themen, die Interessen, auch so ein bisschen die Ästhetik und die Kommunikationsgewohnheiten von jungen Menschen, die muss man schon aufgreifen. Also es geht, um es auf einen Punkt zu bringen, um Relevanz für junge Menschen, die sich ja oft genug nicht wahrgenommen fühlen von der Bundespolitik und das auch aus guten Gründen. Und dann geht es aber auch um Emotion, weil bei TikTok ist ja eine extrem hohe Konkurrenz um Aufmerksamkeit. Also man muss eigentlich in den ersten Sekunden des Videos schon so einen emotionalen Köder setzen, der dann eben diese Relevanz erzeugt für das Publikum und dann das Video weiterschaut, statt weiter zu swipen. Und da, glaube ich, erleben wir auf TikTok etwas, was wir auch auf allen anderen Social-Media-Plattformen schon gesehen haben. Da trifft eine Emotionspräferenz der Algorithmen auf eine Emotionsaversion der demokratischen Parteien. Und deshalb braucht es, glaube ich, so etwas wie Emotionen für Demokraten und das auch nicht nur auf Social Media, aber da im Besonderen.
Was ist denn dann TikTok genau? Ist das dann ja der neue Stand auf dem Marktplatz, wo man im Vorbeigehen so als User einen kleinen Eindruck bekommt, einen schnellen Spruch von einem Politiker und dann vielleicht darüber so eine Art persönlichen Kontakt herstellt?
Ja, ich habe diese Analogie zum Marktplatz auch schon selber öfter verwendet, weil ich finde tatsächlich, dass TikTok vom Prinzip her gar nicht so viel anders als bestimmte traditionelle Kommunikationsformen in der Politik funktioniert. Also es gibt tatsächlich diesen Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Man muss in Sekundenschnelle jemanden für sich selbst und die eigene Botschaft gewinnen. Aber eigentlich ist genau das auch die Situation auf einem Marktplatz, wo ja auch nicht die Leute hinkommen, weil sie am Infostand von einer Partei jetzt erstmal eine Viertelstunde reden wollen, sondern die machen da eigentlich ihre Geschäfte und Einkäufe und sind wahrscheinlich sogar ein bisschen im Zeitstress. Da muss man dann beim Vorbeigehen den Menschen überzeugen, doch mal kurz stehen zu bleiben und sich das anzuhören, was man zu sagen hat als Politikerin, als Politiker. Und im Grunde ist TikTok da sehr ähnlich, nur dass wir es hier natürlich nochmal im Speziellen eben mit einer ganz bestimmten Alterskohorte zu tun haben. Deswegen sage ich auch, es geht hier um Relevanz für junge Menschen. Und man sollte es, glaube ich, aber auch so verstehen, dass TikTok vor allem ein Türöffner für die Politik zur jungen Zielgruppe ist. Aber es ist der Anfang eben und nicht das Ende des politischen Gesprächs dort.
Olaf Scholz, der versucht das gerade, die ersten Videos. Ich sag mal, ich bin jetzt auch kein Jugendlicher oder junger Erwachsener mehr, aber mich hat's noch nicht so richtig überzeugt. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ton ist, aber so ein oft genanntes positives Beispiel ist Heidi Reichenegg von Die Linke. Sie ist schnell, sie ist wortgewandt, sie ist erfolgreich auch irgendwie auf ihre Art und Weise. Sie weiß, was Memes sind, sie hat so den richtigen Tonfall und bei ihrem Account, da fühlt sich dann Politik manchmal wie Stand-up-Comedy, mal wie ein Poetry Slam an, aber eben manchmal auch wie ernste Politik. Warum ist sie ein gutes Beispiel und warum nicht Olaf Scholz ein gutes Beispiel, wie man als Politiker bei TikTok unterwegs sein sollte?
Naja, ich glaube, Reichenegg schafft es in Sachen Themen, aber auch Stil, diese Relevanz für junge Menschen herzustellen. Also das Cannabis-Gesetz war ein Thema bei ihr. Abtreibungsverbot war ein Thema bei ihr. Gendern war mal ein Thema bei ihr. Und dann macht sie, finde ich, etwas sehr Interessantes, was tatsächlich auch vielleicht Vorbild für andere Bundestagsabgeordnete sein könnte. Sie nutzt oftmals Teile aus ihren Bundestagsreden für ihre TikTok-Videos, aber nicht sozusagen längere Passagen, sondern nur einzelne kurze Aussagen. Und mischt sie dann nochmal mit vor der Kamera aufgenommenen Statements, um das so ein bisschen auszuführen, zu erklären oder eine Verknüpfung zu anderen Themen herzustellen. Also das finde ich sehr interessant, weil das heißt ja erstmal, dass über TikTok dann auch zumindest Teile ihrer Bundestagsrede eine viel größere Zielgruppe, ein viel größeres Publikum nochmal erreichen, als jetzt nur die Leute, die sich das im Plenum selbst anschauen oder anhören oder meinetwegen auf Phoenix noch. Und das sollte, finde ich, im Interesse der gesamten Politik sein, wenn Reden aus dem Bundestag ein größeres Publikum erreichen. Und bei Olaf Scholz, tja, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob dieser Aktentaschenkult, der da so ein bisschen zelebriert wird auf dem Kanal, ob der tatsächlich auch über das Kanzleramt hinausreicht oder ob das vor allem irgendwie so ein interner Kult in seinem direkten Umfeld ist, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob die jungen Menschen tatsächlich diese Aktentasche nun so für das Kultobjekt halten, dass man da mehrere Videos drüber machen muss.
Also aber ich glaube, Olaf Scholz. Es ist natürlich trotzdem erstmal, mir kam es so als ein cleverer Schachzug daher, weil Olaf Scholz jetzt so auf jugendlich dort auftreten zu lassen oder als schlagfertigen, charismatischen Politiker, wir wissen, das ist er nicht. Deshalb dieser Umweg, immer so seine Aktentasche zu zeigen und er präsentiert, was da so drin ist und so, vielleicht eigentlich ein ganz guter Move?
Naja, es stimmt natürlich, dass Glaubwürdigkeit und Echtheit zentrale Merkmale von gelungener politischer Kommunikation sind. Und deshalb wäre es auch überhaupt gar nicht ratsam für Olaf Scholz, eben irgendwie jetzt einen anderen Stil aufzulegen und sich künstlich jünger oder frischer oder lustiger zu geben, als er eigentlich tatsächlich ist. Aber die Frage ist ja, übernimmt irgendwie diese Aktentasche, diese Rolle von diesen Merkmalen, die Olaf Scholz offenbar nicht hat, um dann irgendwie junge Menschen besser anzusprechen können? Ich glaube eher nicht. Es gäbe ja auch durchaus Möglichkeiten für Olaf Scholz, so echt und authentisch zu bleiben, wie er ist. Das sollte er auch unbedingt. Und trotzdem vielleicht ein Stück weit interessantere und attraktivere Videos zu produzieren mit seinem Team, indem man vielleicht stärker auch andere Elemente einfließen lässt. Der Olaf Scholz, der 90 Sekunden in die Kamera spricht, der ist eigentlich dazu geeignet, dass das Publikum nach 1-2 Sekunden weiter swiped. Und da, glaube ich, kann man vor allem mit gestalterischen Elementen noch arbeiten.
Da scheint er noch Angst vor zu haben oder sein Team Angst vor zu haben. Das ist vielleicht wenig staatsmännisch, sage ich mal. Was Heidi Reichenegg natürlich so als Vorteil hat, sie ist in der Opposition, sie kann so richtig draufhauen. Und Olaf Scholz, ich hatte trotzdem das Gefühl, auch wenn er Themen anspricht, er verrät relativ wenig seine eigene Haltung dazu, sondern ist fast wie so ein neutraler Berichterstatter, der er aber gar nicht sein kann. Was erwartet uns denn vielleicht jetzt so angesichts des Superwahljahres? Was ist da noch möglich? Oder kommen die Versuche vielleicht zu spät?
Ich glaube, sie kommen hoffentlich noch gerade rechtzeitig, weil wir haben ja tatsächlich bei der Europawahl die Situation, dass Menschen ab 16 wählen können. Das heißt, genau diese Wählerinnen und Wähler sind dort zu erreichen. Und TikTok ist relativ gnädig gegenüber neuen Nutzerinnen und Nutzern. Also wenn man sich dort mit einem Kanal neu anmeldet, dann hilft der TikTok-Algorithmus einem erstmal dabei, auch eine größere Zielgruppe zu erreichen, jenseits der erstmal vielleicht kleinen Anzahl an Followern, die man hat. Aber nochmal vielleicht zum Kanzler zurück. Also ich glaube, man muss auch verstehen, dass sich die Kommunikationskultur auf einer Plattform durch die Politisierung der Plattform immer ein Stück weit ändert. Das haben wir auch auf anderen Plattformen erlebt, wie zum Beispiel Insta oder auch ganz früher Facebook. Und das heißt, es geht jetzt gar nicht nur darum, irgendwie das zu imitieren, was scheinbar populär ist auf der Plattform, sondern vielleicht tatsächlich so ein eigenes politisches Genre zu finden auf TikTok. Und da, glaube ich, ist aber erstmal vielleicht ein Grundsatz der politischen Kommunikation ganz wichtig, der nicht nur für TikTok gilt, dass man Menschen vor allem über die Werteebene auch anspricht. Also gar nicht nur irgendwie in technischer Sprache und die fachlichen Details eines Gesetzes zu erklären. Da schalten auch Menschen vorm Fernseher gedanklich sehr schnell ab, wenn sie das in einer Talkshow hören. Man muss Menschen über Politik auf der Werteebene ansprechen, weil Menschen bilden sehr stark über ihre Werte auch politische Einstellungen aus. Also sie versuchen immer abzugleichen, ob ein Politikvorschlag ihr eigenes Wertefundament eigentlich verwirklicht. Und das ist vielleicht etwas, wo man auch irgendwie die Ansprache auf TikTok so ein bisschen hinlenken könnte.
Sagt Johannes Hilje, Politik- und Kommunikationsberater. Vielen Dank für das Gespräch.